Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem bewegenden Buch über unsere Gedenkkultur, ein Appell, unser Bewusstsein neu zu schärfen, den Schmerz der anderen zu begreifen. So formuliert es die weitgereiste Publizistin und Auslandsreporterin Charlotte Wiedemann. Und wir fragen Sie, wie wir diesem Schmerz der anderen besser begegnen. Hier in der Lesart. Willkommen. Und jetzt ein Blick auf eine große Feier gestern Abend in London.
The winner of the 2022 International Booker Prize is Tomb of Sand by Gitanjali Shrin.
Das war die Verkündigung des International Booker Prize durch den Juryvorsitzenden Frank Wynne. Der Preis für erstmals ins Englische übersetzte ausländische Literatur. Die polnische Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk stand auf der Liste. Gewonnen aber hat die hohe Auszeichnung die indische Autorin Gitanjali Shree für ihren Roman Tomb of Sands, das Sandgrab, geschrieben im Original auf Hindi. Und so wurde der Preis auch zu gleichen Teilen an die Übersetzerin Daisy Rockwell verliehen. Und das hat die Gewinnerin Gitanjali Shree dann in ihrer Dankesrede gesagt.
Ever since the book got longlisted, much has been written about Hindi making it for the first time.
Seitdem der Roman auf der Longlist steht, wurde viel darüber geschrieben, wie es ein Buch auf Hindi zum ersten Mal geschafft hat. Es fühlt sich gut an, das Mittel zu diesem Zweck zu sein. Aber ich fühle mich auch verpflichtet zu betonen, dass hinter mir eine reiche und blühende literarische Tradition steht. Auf Hindi und anderen Sprachen Südasiens. Die Weltliteratur wäre reicher, wenn sie einige der besten Autorinnen und Autoren dieser Sprachen kennen würde. Das Vokabular des Lebens wird wachsen an diesem Austausch.
The vocabulary of life will increase from such an interaction.
Gitanjali Shree, die Gewinnerin des International Booker Prize 2022. Glückwunsch auch von uns, wenn wir hoffen, ihren Roman Tomb of Sands auch bald in deutscher Übersetzung lesen zu können. Mitgefühl, Empathie, das klingt beim ersten Hören nach einer ganz individuellen Emotion. Wir fühlen oft mit Personen mehr mit, die uns selbst ähneln, in die wir uns leichter hineinversetzen können. Aber Empathie hat längst auch eine gesellschaftliche Dimension, die unsere Erinnerungskultur prägt und damit auch politische Entscheidungen. Und um diese Dimension von Mitgefühl geht es der Journalistin und Autorin Charlotte Wiedemann in ihrem neuen Buch »Den Schmerz der anderen begreifen«. Sie ist bei uns im Studio. Guten Morgen, Frau Wiedemann.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Sie schildern in Ihrem Buch, dass es eine Ökonomie der Empathie gebe und schreiben, prägen sei vor allem der Ort, von dem aus ich auf ein Geschehen blicke. Also nicht nur ein geografischer Ort, sondern auch ein kulturell und ökonomisch definierter Ort. Welche Rolle spielt es denn also, ob Sie und ich zum Beispiel als Deutsche uns beschäftigen jetzt mit dem Holocaust, dem Massenmord an den Juden, oder ob das eine Person aus, sagen wir, Tansania ist?
Also ich glaube zunächst einmal, dass das Entsetzen über die nationalsozialistischen Verbrechen und die Judenvernichtung im Besonderen keine Frage von Herkunft oder Hautfarbe ist. Also ein Menschheitsverbrechen spricht erst einmal zu jedem einzelnen Menschen. Aber wenn wir über Erinnerungskultur sprechen, dann ist es nochmal etwas anderes, denn Erinnerungskultur ist auch immer Teil von Machtverteilung. Und es zieht sich durch Erinnerungskultur auch so etwas wie ein globales Machtgefüge. Und das ist eigentlich das Thema meines Buches.
Dieses Thema jetzt mit dem Holocaust, um das nicht vorwegzunehmen, spielt eine große Rolle natürlich in Ihrem Buch. Aber in Deutschland ist es ja auch immer eigentlich ein Tabu oder einfach emotional auch nicht zulässig, Verbrechen zu vergleichen. Das wurde sehr deutlich in der vor 2 Jahren sehr, sehr aufgeladenen Debatte um den Historiker Achille Mbembe aus Kamerun. Und da wurde er erst eingeladen, dann wieder ausgeladen auf der Ruhr-Tribunal durch seine Äußerungen. Sie haben sich damals auch mit dem Artikel in der Taz, glaube ich, war das, diese Debatte eingeschaltet. War das auch ein Auslöser zu dem Buch, das Sie jetzt heute veröffentlichen, heute erscheint es?
Nein, das würde ich eigentlich so nicht sagen. Auslöser jetzt in einem kurzfristigeren Sinne war eigentlich, dass ich irgendwann fand, dass diese Art von Debatte, die Sie eben angedeutet haben, zu viele schrille und auch unangemessene Töne hat. Und dass ich eigentlich, ich wollte etwas schreiben, was sozusagen behutsam ist und was eine Einladung ist, über bestimmte Dinge auch vielleicht mal anders nachzudenken. Aber eigentlich, also die Motivation wiederum für das Buch ist eigentlich eine, die viel länger zurückliegt, denn ich selber beschäftige mich eigentlich mit allem, was Nationalsozialismus betrifft, schon sehr lange. Und es ist auch so, und das unterscheidet vielleicht mein Buch auch von einigen anderen, dass ich tatsächlich erstmal von der Seite des Nationalsozialismus her auch auf andere Verbrechen wie koloniale blicke. Also das, ich nenne das im Buch, dass die NS-Verbrechen für mich und speziell die Judenvernichtung so etwas wie eine zweite Haut waren. Also ein Vorzeichen, so wie Dur und Moll und Plus und Minus, etwas, was sozusagen einfach vor allen anderen politischen Prägungen da war und was auch immer mitgegangen ist und was mir bis heute sehr, sehr nah ist.
Sie erzählen auch aus der Perspektive der Auslandskorrespondentin, also von Ihren vielen Reisen in vielen Ländern, wo Sie auf dieses Thema in ganz unterschiedlichen Formen getroffen sind. Dann frappieren Sie, damit beginnen Sie auch Ihr Buch in Mali. Was haben Sie da erlebt?
Genau, also durch meine Reisen, eigentlich ist diese zweite Schicht dazugekommen, also die nicht-europäischen, außereuropäischen Erfahrungen. In Mali habe ich mich damit beschäftigt, wie eben Menschen in Mali auf das Sterben in eigenem Land blicken und was eben die Bezeichnung auch von Toten, wie jetzt Toten durch Terrorismus, durch andere Auseinandersetzungen, wie sich das unterscheidet von dem westlichen Blick, der in der Regel die Toten, die durch Dschihadismus, islamischen Terrorismus verursacht werden, als sozusagen die wichtigsten ansieht und dass das eine Art von Skalierung ist oder von Klassierung, auch von Schmerz, der in Mali so nicht mitvollzogen wird. Und ich glaube, dass wir aufpassen müssen, weil wir auch durch die Konflikt- und Kriegsberichterstattung der letzten Jahrzehnte sind wir fast ein bisschen darauf konditioniert, dass es so unterschiedliche Klassen von Toten gibt, dass es so wichtige und weniger wichtige gibt, strategisch wichtige Tote und ganz unstrategische Tote. Und ich glaube, wenn wir tatsächlich sowas wollen wie eine inklusive Erinnerungskultur, und das ist mein Anliegen, dann müssen wir diese Art von Skalierungen von Toten radikal zurückweisen.
Etwas, das mir in Ihrem Buch sofort hängen geblieben ist und aufgefallen ist und frappierend war, Frau Wiedemann, ist so eine Gleichzeitigkeit von Ereignissen, also zeitgleich zu den Nürnberger Prozessen, also die sich auf die universellen Menschenrechte ja berufen haben. Da begingen die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs in ihren Kolonien Verbrechen, die zeigen, für die kolonisierte Bevölkerung galten diese Rechte, diese Menschenrechte überhaupt nicht. Da haben Sie schockierende Beispiele.
Ja, tatsächlich. Also als zum Beispiel in Amsterdam die erste Ausgabe der Tagebücher von Anne Frank erschien, das hieß damals noch nicht Tagebuch, das hieß irgendwie Das Hinterhaus, das Buch damals. Zur gleichen Zeit haben holländische, niederländische Soldaten in der Kolonie Indonesien Massenexekutionen begangen, die also den Kindern ganzer Dörfer die Väter genommen haben. Das war tatsächlich ganz gleichzeitig zu dem Erscheinen von Anne Franks Tagebuch. Und ich frage mich, wer hat in Europa damals um diese Kinder geweint, die in Indonesien sterben mussten, weil die Niederlande es nicht akzeptieren konnte, dass die Kolonie frei und unabhängig sein wollte.
Nun könnte man ja sagen, nun muss aber jetzt auch ein Land wie die Niederlande das in ihre Gedenkkultur aufnehmen. Würden Sie denn sagen, dass die verschiedenen Länder das auch tun?
Allmählich ist es der Fall. Also es gibt jetzt gerade auch in Amsterdam eine Ausstellung, wo die zunächst noch sehr vorsichtig auch die niederländischen Kolonialverbrechen der damaligen Zeit Thema sind. Aber alles geschieht eigentlich immer nur auf das sehr hartnäckige Drängen von Menschen aus diesen Ländern. Also Nachkommen, in diesem Fall jetzt Indonesien waren es, die hochbetagten Witwen aus diesen Dörfern, wo es die Massenexekutionen vor allen Dingen an den Männern gab, die sich dann endlich sozusagen mal den Mut gefasst haben und auch die Unterstützung bekamen, um eben Entschädigung und Entschuldigung zu fordern von den Niederlanden. Und dann muss man sich noch überlegen, dass dann wird angeboten, naja, wir geben euch ein Krankenhaus für euer Dorf. Wir wollen uns nicht entschuldigen, wir geben ein Krankenhaus. Und dann sagen die Witwen, ja, kommt dann da eine Gedenktafel wenigstens dran. Dann sagen die, nein, 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 eine Gedenktafel wollen wir nicht. Und so kommt es dann dazu, dass eben auch diese Witwen, die müssen klagen, die müssen vor Gericht gehen. Und erst dann bequemt man sich zum Beispiel zu einer Entschuldigung.
Wie wichtig ist eine solche Entschuldigung?
Sie ist erstmal für die Betroffenen immens wichtig. Also in diesem Fall sind die Leute, als das dann in dem Dorf verkündet wurde, die sind zum Teil zusammengebrochen, weil eben so viele Jahrzehnte sie diese Last hatten, dass eben ihr Leid nicht anerkannt wird. Also Erinnerung ist immer auch Respekt, und nicht erinnern und sich nicht entschuldigen ist einfach verweigerter Respekt und verweigertes Lebensrecht.
Ich möchte nochmal auf diesen Begriff zurückkommen, Frau Wielmann, den Sie vorhin geprägt haben, die Skalierung, also sozusagen die Range sozusagen oder das unterschiedliche Bewerten von Leid. Sie schildern ja auch, dass unsere Nachrichten, unsere Medien Teil des Problems dieser ungleich verteilten Empathie sind, dass es bestimmte Weltregionen gibt, aus denen wir uns nur Bilder des Chaos und des Leids gewohnt sind, als seien die dortigen Verhältnisse Normalzustand. Und da schreiben Sie, diese anderen stehen regelmäßig vor der Ruine eines Hauses und sagen Sätze wie, ich habe meine ganze Familie verloren, Schnitt, wir eilen am Leid dieser anderen vorüber wie Voyeure, auch wenn wir so nicht sein möchten. Jetzt sehen wir aktuell Bilder aus der Ukraine, wo auch verzweifelte Menschen vor den Ruinen ihrer Existenz stehen und sagen, ich habe alles verloren. Wie schauen Sie denn auf diese aktuelle Berichterstattung momentan?
Ich glaube, wir können im Augenblick wirklich sehr genau sehen, wie das Verteilen von Empathie oder diese Ökonomie der Empathie funktioniert. Die Kriegsopfer der Ukraine und auch die Geflüchteten erfahren sehr viel Empathie. Das finde ich auch sehr schön. Ich finde auch die Willkommenskultur jetzt für die ukrainischen Geflüchteten finde ich sehr gut. Aber zugleich haben wir die Situation, dass zum Beispiel an der polnisch-belarussischen Grenze weiterhin eine unglaublich kleine Zahl von Geflüchteten brutal und hartnäckig zurückgewiesen und zurückgepusht wird. Also wir sind tatsächlich in der Lage, auch eine große Zahl von Geflüchteten aufzunehmen in dem Augenblick, wo sie politisch in einer Weise bezeichnet werden, dass sie eben die Unsrigen sind, dass sie zu uns gehören, dass sie das Recht haben, zu uns zu kommen, dass sie zugehörig sind. Und andererseits werden viel, viel kleinere Zahlen von Geflüchteten regelmäßig eben als nicht zugehörig, als fremd und ohne Zugangsrecht zu uns bezeichnet. Und ich finde, das ist natürlich auch ein Thema für Erinnerungskultur. Ich glaube, wir haben eben längst nicht mehr nur eine Erinnerungskultur, wir haben mehrere. Und für mich ist eben die Seenotrettung von Flüchtlingen, die auf dem Mittelmeer zu ertrinken drohen, diese Seenotrettung durch private Menschen, private Initiativen, ist für mich auch eine Form von Erinnerungskultur. Denn was wäre eine bessere Konsequenz aus der Shoah, als dass wir heute versuchen, Leben, das als überflüssig erachtet wird, als nicht maßgeblich, dieses Leben zu retten?
Was Ihr Buch, Frau Wielmann, sehr deutlich und sehr eindrucksvoll macht, ist, dass praktisch diese Gedenkkultur, auch dieses Erinnern eigentlich nur dann zählt, wenn es wiederum das politische Handeln der Gegenwart prägt. Was für eine Veränderung würden Sie sich denn in dieser Hinsicht am meisten wünschen?
Ich denke, tatsächlich müsste das Recht aller Menschen auf Unversehrtheit anerkannt werden. Wir lernen ja jetzt eigentlich in der Klimakrise, dass wir tatsächlich irgendwo auch was Rechte angeht und Lebensmöglichkeiten, dass wir sozusagen planetarisch denken müssen. Und ich denke, das gilt eigentlich auch für die Erinnerungskultur. Also wenn alle Menschen das gleiche Recht auf Unversehrtheit haben, dann haben eigentlich auch alle Erzählungen, die von den großen Versehrungen handeln, die sich Menschen zugefügt haben, haben eigentlich auch das gleiche Recht, gehört zu werden und eben, wie gesagt, auch Respekt zu erfahren. Und da, denke ich, ist unsere Art, die deutsche Art, überhaupt nicht zeitgemäß. Ich denke, wir müssen tatsächlich da eine kosmopolitische Wende schaffen, in der Weise, wie wir auch auf Holocaust und auf Nationalsozialismus blicken.
Danke Ihnen, Frau Wielmann, für Ihren Besuch und dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Und das Buch von Charlotte Wielmann, Den Schmerz der anderen begreifen, erscheint heute im Propylen Verlag mit 288 Seiten für 22 Euro. Und wir hören jetzt wieder literarische Korrespondenz aus dem wunderbaren Projekt Weiterschreiben, Wortwechseln, wo deutsche Autorinnen mit Exilautorinnen Briefe tauschen. Im vergangenen Sommer haben sich Marika Bodrosic und Batul geschrieben, die Deutsche mit kroatischen Wurzeln und ihre afghanische Kollegin. Batul ist das Pseudonym einer Autorin, Journalistin und Aktivistin, die 2021 aus ihrer Heimat fliehen konnte, die als die Taliban wieder die Herrschaft übernahmen. Und auch darüber geht es in diesem Briefwechsel.
27. Juli. Maritza Bodrožič an Batul.
Liebe Batul, die Jahreszeiten kommen und gehen. Die Grüntöne wechseln und die Bäume sprechen ihre eigene Sprache, während die Menschen mit biografischen Gewichten und vollgepackten seelischen Koffern in der Zeit reisen. Hier, dort. Wir leben nicht mehr in einer Welt, in der dies getrennt werden kann. Hier ist dort und dort ist hier. Hier dort ist unser aller Ort geworden. Jetzt frage ich mich und dich, wie es sich für dich verhält. Schließlich lebst du in einer Welt, die das Unmenschliche auf eine Weise denkbar gemacht hat, dass ich mir dein Dort hier genauer ansehen will, aber nicht als einen Platz aus den Nachrichten. Ich will von dir mehr über diesen Platz erfahren.
18. August. Batul an Maritza Bodrožič.
Liebe Maritza, du glaubst nicht, wie froh ich über deinen Brief bin. Als ich deine gefühlvollen Sätze las, stiegen mir Tränen in die Augen. Ich dachte, noch bist du nicht vergessen. Ein Weiterleben ist noch denkbar. Du kannst noch hoffen, irgendwo zu bleiben und zu wachsen. Ich habe deinen Brief 2-mal gelesen und dann mein Handy ausgeschaltet, um an Batterie zu sparen. Mein Kopf lehnte an der Scheibe eines gelben Taxis, das meinen müden Körper zu der Grenze auf der anderen Seite der Hügel trug, die von heißem Sand und Kieselsteinen bedeckt sind. Ich starrte auf den Staub im Herzen dieses Gemäldes und lauschte, inmitten der Sommerhitze an diesem verfluchten Nachmittag in Afghanistans schwärzestem Sommer, einer Todesstille, die es eilig hat. Ich war dabei, deine Sätze im Geiste durchzugehen und meine Gedanken mit der Kraft deiner Worte zu umschließen, als mich die Stimme des Fahrers zurückholte. Er hatte eine filigrane Kette aus der Tasche seines Hemdgewands gezogen und schaute auf das goldene Blitzen in seinen Händen. »Wenn du noch etwas aus Gold hast, kannst du es mir geben. Dann sag ich einem Freund auf der anderen Seite der Grenze, dass er dich in die Stadt bringen soll.« Während er weitersprach, schaute ich auf mein nacktes Handgelenk. Mir stieg eine solche Wut in der Kehle hoch. Ich hielt mein Armband fest umschlossen in der Faust, versteckt vor den Augen des Fahrers, die er hinter einer schwarzen Sonnenbrille verborgen hatte. »Gottverdammte Taliban«, sagte er, »wie schnell sie die Städte eingenommen und die Leute zu Obdachlosen und Flüchtlingen gemacht haben. Und bei den Banken gibt's kein Geld mehr, die Leute haben nichts zu essen.« Kannst du das begreifen, liebe Maritza? Ich weiß nicht, ob du jemals Taubenzüchter beobachtet hast. Wenn sie eine Taube domestizieren und sie ruhig und zahm machen wollen, dann nehmen sie die weißen, kräftigen Flügel der Taube in ihre rauen Hände, halten sie zwischen ihren Fingern fest, während das Herz der Taube ganz schnell schlägt und sie panisch zu allen Seiten schaut, und dann stutzen sie sie mit der Schere. Danach lassen sie die Taube wieder los, auf den staubigen Boden, und sie durchkreuzt das Blau des Himmels nie wieder.
Die Autorin Batul in Briefen an Marika Bodrožič im Projekt Weiterschreiben, Wortwechseln. Ein Auszug aus der im Hörverlag erschienenen Anthologie mit weiteren Korrespondenzen von über 15 Stunden Länge. Wir in der Lesart kooperieren hier gerne, demnächst mehr. Deutschlandfunk Kultur, wo wir jetzt wieder auf unsere Krimi-Bestliste blicken. Jeden Monat veröffentlichen wir sie und ganz weit oben steht schon länger der neue Roman des israelischen Schriftstellers Dror Mishani, einer der auch international bekanntesten Krimi-Autoren des Landes. Bei uns ist er durch seine Reihe mit dem melancholischen Ermittler Avi Avraham bekannt geworden, der in einem Vorort von Tel Aviv lebt und insgeheim für Kommissar Maigret und die anderen großen Ermittler der klassischen Krimi-Literatur schwärmt. Jetzt ist ein neuer Avi Avraham-Band auf Deutsch erschienen. Vertrauen heißt er. Und unser Krimi-Bestenlisten-Jury-Sprecher Tobias Golisch stellt ihn vor.
Neue Krimis.
Den Leserinnen und Lesern von Dror Mishani ist Inspektor Avi Avraham seit 3 Büchern vertraut. Ein leiser, gefinkelter Ermittler, der schlauer sein will als die Kriminalromane, die er gelesen hat und der immer noch den Idealen nachhängt, die er beim Eintritt in den Polizeidienst hegte. Leben retten und Grausamkeit, Gewalt und das Böse bekämpfen. Aber im 4. Roman Vertrauen wird Avi gleich mit 2 Fällen konfrontiert, in denen das alles nichts hilft. Die aggressive, mittelalte Dame, der vorgeworfen wird, ein Baby ausgesetzt zu haben, bestreitet alles. Dass sie es ausgesetzt hat, dass es ihres ist, sie stellt sich dumm und nervt das Revier. Der 2. Fall scheint erst recht keiner zu sein. Aus einem Hotel in Strandnähe ist ein Gast verschwunden, Zimmer bezahlt, Koffer zurückgelassen. Avi wittert im Hotelgastproblem das große Verbrechen mit Geheimdienstfaktor, das endlich mal seinem kriminalistischen Spürsinn gewachsen ist. Warum Drami Shani seit seinem Roman 3 endgültig Weltklasse diesem den Titel Vertrauen gegeben hat, erschließt sich erst spät. Oberinspektor Avraham wühlt sich, angespornt vom Ehrgeiz, durch Fitzelchen sich übersteigernder Vermutungen, um den Verdacht zu erhärten, sein inzwischen als Leiche angeschwemmter Hotelgast aus Paris sei Geheimdienstagent. Derweil bohrt sich seine Kollegin durch einen Verhau von Lügen, um einen Abtreibungsversuch und einer Vergewaltigung auf die Spur zu kommen. Hinter beiden, mit israelischem Alltag, Religion und ethnischen Verwerfungen gespickten Fällen droht im Hintergrund der heillose arabisch-jüdische Konflikt. Beide, die streitbare Dame wie der mögliche Agent, sind verraten worden. Ihr Vertrauen wurde tief getäuscht. Und Avi traut auch seinem Staat nicht mehr. Und dennoch beruhen Gesellschaft und Zusammenleben auf Vertrauen, darauf, dass nicht gelogen, nicht getäuscht wird. Mishani lässt offen, muss offen lassen, wie weit das trägt. Aber das Baby, das allem und allen zum Trotz überlebt, wird Emuna genannt. Das bedeutet auf Hebräisch eben dies, Glaube, Vertrauen. Mishani verfasst Kriminalliteratur an den moralischen Grenzen, also dort, wo sie sein sollte.
Vertrauen von Dror Mishani, der neue Avi Avraham-Roman, jetzt auf Deutsch im Diogenes Verlag übersetzt aus dem Hebräischen von Markus Lemke. 351 Seiten, kosten 22 €. Und aktuell Platz 2 unserer Krimi-Bestenliste. Auf unserer Website steht sie komplett. Und wenn Sie noch spezielle Krimi-Fragen haben, dann schreiben Sie an diese Adresse krimi@deutschlandradio.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wo wir jetzt einen Laborschläfer kennenlernen, im neuen Roman von Jochen Schimmang. Jahrgang 1948 ist er und seit Jahrzehnten etablierter, viel dekorierter Autor von Romanen, Erzählungen, Hörspielen, bezaubernder Gesprächspartner auch. Mit seinem letzten Erzählungsband Adorno lebt hier nicht mehr, saß er hier bei uns im Lesart-Studio. Jetzt ist unser Kritiker Helmut Böttiger da. Und diese Erzählungen, Herr Böttiger, die waren, ja, die sind so klug wie unterhaltsam gewesen. Ist es dieser Roman, dieser Laborschläfer nun auch?
Ja, das kann man schon so sagen. Vielleicht irritiert erstmal der Titel ein bisschen, weil Laborschläfer, da denkt man an Tierversuche oder so etwas. Aber es entpuppt sich als etwas ganz anderes, nämlich als eine kleine, ganz ungewöhnliche, pointierte Geschichte der alten Bundesrepublik.
Und wer ist dieser Laborschläfer jetzt in persona? Tatsächlich einer aus dem Schlaflabor?
Ja, ja, der Mann heißt Rainer Roloff. Das wird noch eine gewisse Rolle spielen. Und er ist übrigens genauso alt wie der Autor Jochen Schimmang, 1948 geboren. Und das war also ein Jahr, bevor die Bundesrepublik gegründet wurde. Und deshalb ist er eigentlich ein idealer Kandidat für die Langzeitstudie eines Schlaflabors, weil da geht es um das kollektive Gedächtnis. Und da geht es um die ersten 20 Minuten so in der Aufwachphase. Also er nennt das Denkschlaf. Die 20 Minuten beim Aufwachen, was einem da durch den Kopf geht. Darauf kommt es an. Und das sind dann so Erinnerungsbruchstücke, so biografische Bruchstücke. Es hat also nichts mit Psychoanalyse oder Traumdeutung zu tun, sondern wirklich ein biografisches Mosaik. Und da entsteht so etwas wie eine Gefühlslandschaft der letzten bundesdeutschen Jahrzehnte.
Ich, alter Schnorpelkönig, stelle mir das ja toll vor, so Wissenschaft begleitet, so also schön zu knacken. Also wie geht's denn dann aber diesem Herrn Roloff? Was kommt denn dann da hoch? Was erlebt er denn dann und was wird dann Teil, ja, der Geschichte?
Ja, so ein paar Sachen tauchen dann immer assoziativ auf. Und es ist erstmal für mich verblüffend gewesen, dass das erste Erinnerungsfragment etwas mit der sogenannten Barschel-Affäre zu tun hat. Hat man eigentlich fast vergessen. Uwe Barschel, Ministerpräsident für Schleswig-Holstein, wurde 1987 in einem Genfer Hotelzimmer tot aufgefunden.
Da in der Badewanne.
In der Badewanne. Und da war so eine Geschichte mit Waffenhandel und irgendwelchen Geheimdiensten im Hintergrund. Und Da hat man dann einen Zettel bei Uwe Barschel gefunden, dass er einen Entlastungszeugen aufbietet. Und dieser Entlastungszeuge hat den Namen Rainer Roloff. Mm. Und dieser Entlastungszeuge blieb aber sehr im Dunkeln, wie überhaupt alles unaufgeklärt ist. Und da der Protagonist dieses Romans von Jochen Schimang auch Rainer Roloff heißt, entsteht da eine ganz eigene subjektive Skizze dessen, was in der Bundesrepublik passiert ist. Und solche Verweise, die relativ lustig und schräg sind, die gibt es öfter. Mhm. Zum Beispiel taucht eine Frau Hoss auf und gleichzeitig wird die erste Verfilmung des Mädchens Rosemarie, diese Frankfurter Prostituierte, Hoss, genau. Die erste Verfilmung dieses Skandalgeschichte aus den 50er Jahren, diese Edelprostituierte, da war die Hauptdarstellerin Nadja Tiller, das wird erinnert. Aber da Frau Hoss in einer anderen Rolle auftaucht, schwebt dann auch so eine assoziative Kette dessen, was so Wahrnehmungsfetzen der Bundesrepublik sind. Also das ist alles schon sehr interessant und man erinnert sich, aber es ist alles auch ein bisschen merkwürdig verschoben.
Und was für ein Roman entsteht denn dann hier? Also ist das dann eine Spekulation auch über Gedächtnis, Erinnerungen, ihre Tücken, eine Art Traumprotokoll oder dann doch ein Gesellschaftsroman über die Bundesrepublik?
Ja, geht schon in Richtung Gesellschaftsroman mit so subjektiven Splittern. Also der Held von Jochen Schimang ist ein Typ, der auch in so einer K-Gruppe war. Und die 70er Jahre schlägt er sich dann als Lehrer für Deutsch als Fremdsprache durch. Und es ist sehr auffällig, dass sein Leben erst mit 30 beginnt, so um 1980, als er zufällig die Talking Heads hört. Platte Fear of Music von 1980, es hat so ein geriffeltes schwarzes Cover gehabt mit so einer grünen Leuchtschrift und er hört es zufällig im Taxi, als er zum Schlaflabor fährt und da setzt eine ganze Erinnerungsmaschine ein. Da hat er angefangen zu leben, hat natürlich was mit einer Frau zu tun und mit so einem ominösen Lokal in Köln. Und durch solche atmosphärischen Erinnerungssplitter setzt sich schon etwas sehr Eigenes zusammen und also fast mit so Brustschen Sinnlichkeitsmomenten, die in die Gegenwart überführen. Sind.
Ich meine, die Talking Heads-Platte, an die erinnere ich mich auch noch gut. Nun ist Jochen Schimang längst ein Autor mit einem Werk und an die 30 Buchveröffentlichungen habe ich gezählt. Ist dieser, der Laborschläfer ist jetzt der 8. Roman, also ich hätte jetzt sofort Lust, ihn zu lesen, aber vielleicht, weil ich die Talking Heads kenne und Nina Hoss und Uwe Barschel. Ich meine, mit über 300 Seiten ist es wirklich auch ein umfangreicher Roman. Ist es ein großer?
Es ist ein typischer Jochen Schimang-Roman, sehr gelassen erzählt, aus so einer heiteren Distanz. Das ist schon sehr eigenartig, dass er so eine melancholische Gelassenheit bei so einer biografischen Expedition erlebt. Und es gibt zum Beispiel auch den Trost Mozart, der in den 70er Jahren in den Intercities der Deutschen Bundesbahn im Speisewagen gereicht wurde. Und da bleibt einem dann doch auch ein merkwürdiger Geschmack auf der Zunge zurück.
Trost Mozart? Gab es das wirklich?
Das ist so eine Art Roomsteak, das zwischen zwei Toastbrotscheiben geklemmt wurde. Also man muss das mögen, aber der Roman vermittelt das durchaus sehr sinnlich.
Wenn der Jochen Schimang uns irgendwann mal demnächst über den Weg läuft, dann wird ja gleich nach Toast Mozart gefragt. Ich danke Ihnen, Helmut Böttiger, über den Laborschläfer, den neuen Roman von Jochen Schimang in der Edition Nautilus, erschienen jetzt mit 328 Seiten für 24 €. Und mehr dazu wie immer im Netz auf unserer Seite unter www.deutschlandfunkkultur.de.
Straßenkritik.
Mein Name ist Alexandra Rempe und das letzte Buch, das ich gelesen habe, ist von Katja Kuhlmann, Die singuläre Frau. Und es ist ein biografisches Sachbuch. Es gab eine Beziehung, wo sie auch über die Ehe nachgedacht hat, vielleicht auch kurz über das Kinderkriegen nachgedacht hat, aber das hat sich in ihrem Leben nie so ergeben. Sie hat viele, viele andere feministische Bücher und viele Bücher anderer Frauen gelesen, die auch diesen Weg gegangen sind und wie die mit dieser Situation umgegangen sind. Und ich finde dieses Buch so spannend, weil ich mich in vielem wiedererkannt habe. Also ich erkenne die singuläre Frau einfach als einen unglaublich selbstbewussten Menschen, der für sich selber steht, der für sich selber sorgt und der keinen Partner, Partnerin an seiner Seite braucht, um zu sein. Und ich fand es sehr erfrischend, dass sie das so klar formulieren kann.
Aus Bremen kamen in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen. Auch Alexandra Rempe war dabei und empfiehlt uns die singuläre Frau von Katja Kullmann. Im Hansa Verlag ist das Buch veröffentlicht. 386 Seiten kosten 24 Euro.